Es ist wieder schön zu hören, wie Menschen wirklich auch ein neues Leben beginnen können, wie Gott in Menschenleben eingreift. So ein Leben, das man sich vielleicht ganz anders vorgestellt hat. So ein Leben, wo man sich vielleicht auch anders erträumt hat. Wo vielleicht der Joachim bei der ersten Flasche Alkohol, die er getrunken hat, sich das ganz anders vorgestellt hat, wie das irgendwie mal ändert, was ganz anderes geträumt hat, dass er dann in der Sucht endet, sein Leben an den Rand der Zerstörung bringt. Das hat er sich wahrscheinlich nie erträumt oder vorgestellt. Irgendwie hat er was anderes erhofft. Gott hat es nochmal anders gemacht. Der junge Mann, der gerade seine Kündigung auf den Tisch gekriegt hat, seine Wohnung sieht aus wie ein Chaos, ist drunter und drüber. Er war die letzten Monate gar nicht mehr arbeiten, deshalb ist ihm gekündigt worden. Der hat sich das auch mal anders erträumt, als er zum ersten Mal dieses Online-Spiel auf dem Computer gemacht hat. Und seit Wochen kommt er nicht mehr davon weg und jetzt ist sein Leben ein Chaos geworden und hat sich das ganz anders erträumt gehabt, aber davon kommt er nicht mehr los. Oder das Paar, mit dem ich geredet habe, die waren gerade 8 Jahre verheiratet und jetzt streiten sie nur noch miteinander, ziehen sich gegenseitig runter. Er ist jähzornig, sie ist gehässig und sie leben nur noch in diesem gegenseitigen sich aufziehen, physisch teilweise, aber psychisch immer wieder auch sich zu missbrauchen, zu streiten. Das hat sich keiner erträumt. In den Tag, als sie in die Kirche reingegangen sind und Ja gesagt haben zueinander, haben sich was ganz anderes erträumt und jetzt das. Der Mann Mitte 40, der anruft und bei dem es super läuft im Job, der arbeitet so genial und so gut, dass sein Chef sein Talent sieht, er erhöht seinen Lohn und er befördert ihn und der fördert ihn auch im Betrieb, befördert ihn und er wird zum erfolgreichen Teil des Geschäftes. Er bekommt immer mehr Zuständigkeiten, mehr Personal, mehr Macht und immer mehr Stunden, die er arbeitet. Daraus erwächst für ihn immer mehr Sorgen in seinem Kopf, in seinem Herzen. Er kann die Nächte nicht mehr schlafen und fängt an, Tabletten zu nehmen, um irgendwie durchzuhalten. Und am Ende, da bricht er zusammen. Hat sich was ganz anderes erträumt und jetzt ist das so passiert. Die Frau Mitte 30, die sich das auch anders gedacht hatte in Bezug auf da, wo sie Liebe erfahren möchte. Und jetzt schon beim 6. oder 7. Partner angelangt ist und das wieder auseinandergegangen ist und sie eigentlich mal reif werden möchte, aber irgendwie sich immer wieder hingezogen fühlt und irgendwie in Beziehungen leben muss. Sie hat sich das ganz anders erträumt, den Traummann zu finden, aber das wird irgendwie nichts. Und man steht manchmal da, wenn man mit Menschen unterwegs ist, auch vielleicht vor dem Spiegel und guckt sich an und fragt sich, Mensch, warum machen Menschen das? Warum entscheiden sie sich nicht anders? Warum mache ich denn das, was ich tue? Warum kann ich das nicht anders machen? Warum kann ich das nicht lassen mit dem Spielen? Warum kann ich das nicht lassen, mit den anderen anzuschreien? Warum kann ich das nicht lassen, weniger Alkohol zu trinken? Warum kann ich das nicht lassen, so ehrgeizig zu sein, dass es mein Leben zerstört? Von was bin ich getrieben? Was jagt mich? Was bringt mich so vorwärts? Wenn ich manchmal nicht mehr denke, dass ich das selber bin, als ob ich irgendwie fremdgesteuert werde, irgendwie beherrscht werde von Dingen. Manchmal sagen wir das so, ich weiß nicht, ob man das bei euch hier oben sagt, aber manchmal sagen wir das so, was hat mich denn da geritten? Sagt ihr das hier auch? Was hat mich denn da geritten? Du stehst vor dir selber, du überlegst oder andere, was hatten die geritten, das zu tun? Warum können die das nicht anders machen? Was ist diese Kraft, diese Macht, die Menschen dazu treibt, in solchen selbstzerstörerischen Wegen auch zu gehen, zu bleiben, obwohl sie es vielleicht kapieren, können sie nicht anders? Diese Macht des Bösen in der Bibel hat die einen Namen. Wir nennen die den Teufel oder die Dämonen oder diese Macht der Sünde, die den Menschen beherrscht oder reitet oder beeinflusst. Was hat mich da geritten? Martin Luther hat es mal so krass gesagt. Er hat gesagt, der Mensch, der wird immer von etwas bestimmt. der wird immer von etwas beherrscht. Und er hat es so verglichen mit einem Pferd und einem Reiter, dass der Mensch immer beherrscht wird. Entweder wird er von Gott geritten oder er wird vom Teufel geritten. Von dieser Macht des Bösen, der Macht der Sünde. Der Mensch, der tut nicht nur Sünde, sondern die Sünde tut auch etwas mit dem Menschen, diese Macht des Bösen. Der Mensch ist nicht nur Subjekt der Sünde, sondern auch Objekt der Sünde. Also Sünde ist diese Macht, die da ist, die etwas bestimmt, die ist nicht nur passiv, sondern auch aktiv im Leben eines Menschen und treibt Menschen dazu, vielleicht auch dich und auch manchmal mich, Dinge zu tun, wo du nachher daneben stehst und denkst, warum habe ich das gemacht? Was hat mich da geritten, diese Macht des Bösen? Die Sünde ist etwas in der Bibel, das nicht nur vom Menschen kommt, sondern die Sünde kommt auch über den Menschen und macht etwas mit ihm, bestimmt ihn, beeinflusst ihn mehr oder weniger, damit sie selbstzerstörerisch wirkt. Und in der Bibel, da begegnet Jesus mal einem Menschen, der genau diese selbstzerstörerischen Dinge tut und wo diese Macht des Bösen über ihn gekommen ist in einer sehr extremen Art und Weise. Wo Jesus im Markus-Evangelium, wird uns die Geschichte erzählt, in das Land der Gerasener geht und dort hineingeht in diese Gegend der Gerasener, das keine Juden waren, sondern Gruppen, die nicht zum jüdischen Glauben gehört haben. Und dort kommt Jesus hin und er begegnet dort einem Mann. Und die Geschichte in der Bibel erzählt uns, dass Jesus diesem Mann begegnet. Dieser Mann, der war so von dieser Macht des Bösen beeinflusst, dass die Bibel sagt, er war besessen. Also es gibt diese Macht des Bösen in allen Schattierungen. Es gibt diese Beeinflussung des Bösen von einfach nur getrieben, beeinflusst, dass man diese eigenen Begierden auslebt, bis hin zu, dass der Teufel und die Dämonen einen ganz besetzen können und man komplett fremdbestimmt ist. Und das ist ein Extrem und dieses Extrem ist für uns wieder da, nicht zu sagen, Jesus kann einen erst frei machen, wenn man in dieses Extrem kommt, sondern wiederum zu sagen, Jesus, wenn er den frei machen kann mit dem extremen Beeinflussung der Macht des Bösen, wie viel mehr mich, wenn ich vielleicht nur kämpfe mit Jähzorn? Oder vielleicht nur kämpfe mit einer Spielsucht oder vielleicht nur kämpfe mit einer Alkoholabhängigkeit oder vielleicht nur kämpfe mit schwermütig depressiven Gedanken, die mich immer wieder runterziehen oder vielleicht nur kämpfe mit dem, dass Verbitterung in meinem Herzen ist und mich unfrei macht. Wenn Jesus den frei machen kann mit dem Extrem, wie viel mehr kann er mich frei machen von Dingen, die mich unfrei sein lassen, die mich abhalten davon, das zu leben, was wirklich das ist, was ich haben möchte, meinen Lebenstraum auch zu leben, frei zu sein. Jesus, der begegnet diesem Gerasener und dieser Gerasener, der ist so ein Beispiel von dem, was Jesus tun kann und wie diese Macht des Bösen auch wirkt in einem Menschen. Von diesem Gerasener heißt es, dass er auf einem Friedhof gelebt hat, ganz alleine, dass er keine Ruhe gefunden hat, keinen Frieden gefunden hat und dass er sich immer wieder mit Steinen geritzt und geschlagen hat. Das ist so typisch für diese Macht des Bösen. Die Macht des Bösen ist immer wieder, hat immer wieder eine Obsession mit der Finsternis und mit dem Tod. Immer wieder. Auf dem Friedhof, wo es dunkel ist, dunkle Gedanken, Gedanken, die ich denke, gemeine, schwierige, falsche Gedanken, die ich denke, wenn ich alleine bin. Immer wieder dunkle Gedanken, die mit dem Tod zu tun haben, Suizidgedanken, Selbstmordgedanken, die mein eigenes Leben angreifen. Dunkle Gedanken in Bezug vielleicht auf Okkultes zu haben, vielleicht Kontakt mit Toten aufzunehmen, die Mächte des Jenseits irgendwo anzugehen. Das ist immer wieder ein Teil dessen, was es heißt, von den Mächten des Bösen auch beeinflusst zu werden. Keine Ruhe und keinen Frieden zu kriegen. Von diesem Gerasener heißt es, dass er Tag und Nacht umhergezogen ist. Es war unbändig, unstetig. Einfach große Energie hat er gehabt. Immer umhergereist und gedacht, wo ist es besser, wo ist es schöner, wo gibt es mehr. Und das ist so typisch für diese Macht des Bösen. Die Macht des Bösen Wenn man die Bibel liest, dann ist die Macht des Bösen nicht so sehr, dass gemordet wird oder gestohlen wird oder sonst irgendetwas, sondern der Teufel, der hat Adam und Eva versucht, nicht mit Morden oder Stehlen oder vielleicht eine Beziehung haben außerhalb der Ehe, sondern er hat sie versucht, indem er ihnen eingeredet hat, unabhängig von Gott zu sein, unstetig zu sein, keinen Frieden zu finden in dem, dass Gott ihr Herr ist, ihr Schöpfer ist, sondern woanders mehr zu holen, woanders was zu suchen, das wahre Glück. Und so waren sie unstetig, sind umhergezogen und haben sich unabhängig von Gott gemacht. Und dieser Gerasener auch, Tag und Nacht, Einsamkeit. Keiner hat sich hingetraut zu ihm. Ein typisches Phänomen, bei sich selber zu bleiben, einsam zu werden, oft sich zu isolieren, alleine zu bleiben und am Ende das Selbstzerstörerische. Die selbstzerstörerische Wirkung dessen, dass die Sünde da ist. Er ritzt sich mit Steinen, zerstört sich selber durch die Dinge, die da sind. Sünde, diese Macht der Sünde hat diese selbstzerstörerische Wirkung in einem Leben, dass man am Anfang nicht denkt, aber dann kommt es immer mehr in ein Leben hinein. Was vielleicht anfängt, dass man sparsam ist, das wird irgendwann mal zur Habgier. Das kommt in ein Leben hinein. Irgendwo hat man negative Gedanken und die denkt man weiter und die werden dann irgendwann mal zur Depression. Man schmollt irgendwie in einer Beziehung und es lebt man weiter und es wird zu einer Verbitterung in meinem Herzen. Man ärgert sich über jemand und lässt diesem Ärger immer mehr freien Lauf und man wird ein jähzorniger Mensch. Man will seine Ruhe haben und diese Ruhe, die immer mehr haben will, die entwickelt sich zu einer gewissen Trägheit und Faulheit. Man fängt an, mit jemand anders zu flirten, ein bisschen Aufmerksamkeit zu suchen und daraus wird manchmal ein Ehebruch und eine Familie geht kaputt. Und oft ist es eine Kettenreaktion von einer Sache zur anderen, die zu dieser Selbstzerstörung führt. Man ist zu sparsam oder man würde sagen vielleicht geizig. Und man lebt diesen Geiz aus und dieser Geiz führt dazu, dass man dies mit in die Ehe hineinbringt. Und weil man so geizig ist, es mit in die Ehe hineinbringt, dann baut man vielleicht sein Häuschen um und will dann alles selber machen, weil man so geizig ist, einen Handwerker zu bezahlen. Und dann macht man alles selber und während man alles selber macht, vernachlässigt man vielleicht den Ehepartner. Hört nicht mehr richtig zu, ist nicht mehr richtig dabei, macht nichts mehr miteinander. Und der Ehepartner auf seiner Seite, der versucht irgendwo Gehör zu finden, findet es bei irgendjemand anders. Zur Abwechslung geht man mal tanzen, lernt jemand anders kennen und am Ende geht eine Ehe in die Brüche. Und es hat angefangen damit, dass man vielleicht einfach zu geizig war. Eine Kettenreaktion der Selbstzerstörung, die von einem zum nächsten führt. Und das ist bei diesem Gerasener auch, der ist bestimmt und er kann das nicht richtig aufhalten. Die Sünde zerstört sein Leben. Und Jesus, der kommt da hinein in diese Szene und Jesus, der ist gekommen, diese Werke der Macht des Bösen zu zerstören. Dafür ist er gekommen. Die Bibel sagt, Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Und wo Jesus auftaucht, wo Jesus Raum findet, da wird die Finsternis in Licht verwandelt. Da wird die Lüge ausgetauscht mit der Wahrheit, da wird das Chaos verändert in eine Ordnung hinein. Da wird aus Abhängigkeiten Freiheit, aus Egoismus und Arroganz, da kann ein Mensch zu Liebe und Hingabe finden. Das ist das Angebot von Jesus, das er hineingibt in das Leben von dir und von mir, um diese Macht des Bösen zu zerstören, aufzulösen, neu zu machen, frei zu machen von dieser Herrschaft, die mich beherrscht, um mich frei zu machen, das Leben zu leben, von dem ich träume, was ich wirklich möchte, wofür es sich lohnt zu leben, die beste Version aus dir zu machen, die es möglich ist zu machen, dich frei zu machen, um das zu leben, was Gott schon immer in dein Leben hineingelegt hat, bevor diese Macht der Sünde dein Leben beherrschen konnte in den einzelnen Bereichen. Und Jesus sagt, dafür bin ich gekommen, Er lädt einmal ein in Matthäus 11, diese Verse kennen Sie wahrscheinlich, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Kommt her zu mir, die ihr müde seid von den Situationen, in denen ihr drin steckt. In diesen Abhängigkeiten, wo ihr müde seid von den Umständen, wo ihr drin steht. Kommt her zu mir, die ihr müde seid, vielleicht von eurem eigenen Fehlverhalten. Das immer wieder zu Konflikten und Schwierigkeiten in deinem, und du bist es müde, vielleicht von dir selber, deinem eigenen Verhalten. Komm her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, müde von der Herrschaft der Sünde, die euch bedrückt. Ich will euch befreien, ich will euch erquicken, ich will euch Leben geben, das sich lohnt, wo sich das erfüllt, die Träume, die du wirklich träumst, nämlich Liebe zu haben, Anerkennung zu haben, Sinn zu finden, Freude und Sicherheit, die beste Version von dir zu machen, wo Jesus sagt, ich mache dich frei von Bitterkeit und Hass. Ich mache dich frei von dem Minderwertigkeitsdenken und dem Vergleichsdenken, das du hast. Ich mache dich frei von Stolz und vom Richtgeist, der in deinem Herzen da ist. Ich mache dich frei von Menschenfurcht und Unentschlossenheit. Ich will dich frei machen von Todesangst und Feigheit in deinem Leben. Komm her zu mir. Ich will dich frei machen, ein neues Leben zu leben. Und wie macht er das? Er sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Mein Joch ist leicht, mein Joch ist sanft. Und du denkst, aha, jetzt checke ich es nicht mehr so ganz. Er wollte mich doch frei machen und er jetzt, um mich frei zu machen, bietet er mir an, sein Joch auf mich zu nehmen. Was will er denn damit sagen? Jesus sagt, hey, ich befreie dich durch das, dass du einen Herrschaftswechsel angehst in deinem Leben. Dass die Sünde dich nicht mehr beherrschen muss, sondern dass ich dein Herr werde. Dass ich der bin, der das Sagen hat in deinem Leben. Das Joch von Jesus ist von ihm zu lernen, seinen Willen für dein Leben zu haben. Also du wirst befreit in dem, dass du dich ganz abhängig machst von Jesus. Du blühst auf, wenn du dich einbindest in Jesu Willen, wenn du das ernst nimmst für dein Leben und anfängst umzusetzen, weil er ein guter Herr ist, ein segnender Herr ist, ein Herr, der dein Leben aufblühen lassen will. Freiheit und Abhängigkeit sind keine Gegensätze. Die Frage ist, an wen du dich hingibst, von wem du dich abhängig machst, von jemand Gutem oder von etwas Schlechtem. Und Jesus sagt, durch die Einbindung in meinen Willen wirst du wirklich frei. Wenn du unfrei wirst, weil du mich dein Herr sein lässt, dann wirst du frei von den Tyrannen, die dich bisher beherrscht haben, frei von der Sünde, frei von dieser Macht und du wirst in die Freiheit hineingesetzt, die dein Leben neu macht, ein Neustart. Das Eingebundensein und die Freiheit sind keine Gegensätze. Ich möchte es am Beispiel sagen, das kennt ihr vielleicht sogar schon alle, aber mir gefällt es trotzdem. Das ist ein Kugelschreiber. Wer hat so einen zu Hause? Kulis benutzen wir wahrscheinlich immer wieder. Danke die Kinder fürs Melden. Wer hat einen Kugelschreiber zu Hause? Viele von euch. Und ihr wisst, wie das funktioniert. So ein Kugelschreiber, der funktioniert und heißt auch deshalb so, weil vorne eine Kugel drin ist. Und die Kugel in so einem Kugelschreiber, die ist dafür da, dass sie so drinsteckt und da ist hinten Tinte. Und dann die Tinte, die da in dieser Mine drin ist, wenn du den Kugelschreiber bewegst auf dem Blatt, dann bewegt sich die Kugel und nimmt die Tinte von hinten mit und bringt sie nach vorne aufs Blatt. Das heißt, zwischen dem, wo die Kugel eingebunden ist und dem Lager und der Kugel selber, ist ein ganz kleines bisschen Platz, dass die Kugel sich drehen kann. So viel, dass die Tinte nach vorne kommt. Die Kugel, die ist frei, aber eingebunden in diese Mine. Und dadurch erfüllt sie ihren Zweck und schreibt ein schönes Buch, ein schönes Liebeslied oder was auch immer. Sie schreibt eine Notiz. ich hab dich lieb, ich bin bald wieder da oder ich komme erst morgen wieder. Was auch immer der schreibt. Aber es erfüllt seinen Sinn dafür, für was der Kugelschreiber da ist. Jetzt könnte diese Kugel sagen, hey, das stinkt mir, ich will ganz frei sein. Und könnte raushüpfen aus dieser Mine und sich auf den Weg machen, hier Bühlenhausen zu erkunden. Ich weiß nicht, wie weit sie kommen würde. Wahrscheinlich wird sie gleich in dieses Loch hier reinfallen. Vielleicht schafft sie sogar noch an diesen hübschen Menschen vorbei, nach draußen zu kommen. Und dann draußen spätestens irgendwo landet sie im Gully oder gefriert hin. Und dann ist aus mit der Freiheit. Im Dreck gelandet. Ganz totale Freiheit führt meistens dazu, dass man sein eigenes, von der Sünde getriebenes Leben auslebt. Und die Kugel ist dort am besten aufgehoben, wo sie hingehört, nämlich in der Freiheit dessen, dass sie eingebunden ist, in diesen Kugelschreiber hinein. Dort erfüllt sie ihren Sinn. Und genau das sagt Jesus. Jesus sagt, wenn du die totale Freiheit möchtest, dann wirst du am Ende nur deinen eigenen Begierden, anderen Herren, anderen Tyrannen dienen, die dich bestimmen. Und Gott lädt dich ein in Jesus Christus und sagt, hey, lass dich doch von mir bestimmen. Ich bin ein guter Herr. Mein Wille ist gut für dein Leben. Ich bin ein guter Herr. Ich mein's gut mit dir. Ein Leben, das du dir erträumst. Ich habe am ersten Abend, wo ich hier geredet habe über warum ich gerne Christ bin, über diesen Vers in Johannes 10 geredet, einer meiner Lieblingsverse, wo Jesus sagt, dass es einen Dieb gibt, der kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu töten. Ich aber bin gekommen, um Leben zu geben. Ich bin der gute Hirte und der vergleicht sich mit diesem Erfüller, der das Leben erfüllt, der nicht nimmt, sondern gibt. Und dann geht diese Geschichte im Johannes 10 noch ein bisschen weiter. Und Jesus sagt, hey, ich bin gekommen, um Leben zu geben. Ich bin kein Dieb, ich bin der Anti-Dieb. Ich bin kein Klauer, ich bin ein Erfüller. Und dann geht die Geschichte weiter und dann sagt Jesus, und es gibt noch mal welche, ich bin der gute Hirte. Und dann gibt es noch die Tagelöhner, die Mietlinge, sagt in der alten Lutherbibel, die Tagelöhner, die, wenn der Wolf kommt, abhauen und die Schafe alleine lassen. Habt ihr das mal gelesen? Das ist ganz interessant. Jesus sagt, hey, es gibt so Herren und Aufpasser, die auf die Schafe aufpassen. Das sind Tagelöhner, die sind nur daran interessiert, Geld zu bekommen. Und die passen auf die Schafe auf, so lange wie das Risiko, dass das Aufpassen auf die Schafe nicht größer ist als der Ertrag, den sie bekommen und der Lohn, den sie bekommen. Die sind nicht wirklich interessiert an den Schafen, sondern an dem Geld. Und Jesus sagt, hey, wenn du dich meiner Herrschaft unterstellst, dann bin ich nicht so wie so ein Tagelöhner, sondern dann bin ich wie ein Eigentümer. Dann bin ich interessiert an dir. Dann passe ich auf dein Leben auf. Dann sorge ich mich für dich. Dann sorge ich mich um dich. Dann setze ich mich für dich ein. Dann bin ich nicht weg, wenn Gefahr kommt in deinem Leben, sondern dann bleibe ich da in den guten und in den schlechten Tagen. Dann freue ich mich mit dir mit, wenn es in der Arbeit gut läuft. Aber wenn es in der Arbeit mal nicht so gut geht, dann bin ich nicht weg. Nein, ich bin da. Ich sorge für dich so sehr und setze mich so sehr für dich ein, dass wenn sogar die Gefahr riesig ist, ich sogar mein Leben lasse für die Schafe, sagt Jesus. Jesus sagt, meine Liebe zu dir ist so groß, wenn ich dein Herr bin, dein Eigentümer bin, dass ich mich komplett für dich einsetze. Dass ich sogar bereit bin, mein Leben für dich zu geben, weil ich Interesse an deinem Leben habe. Wie ein Eigentümer für seine Sachen. Wie ein Eigentümer für seine Sachen. Ihr kennt das. Ein echter Eigentümer interessiert sich für seine Sachen. Und das ist wichtig. Jesus sagt, so bin ich auch, weil ich Interesse habe an dir. Ich komme hinein in dein Leben und will es bestimmen und will es ausfüllen. So sehr habe ich Interesse daran. Ich mache dich ganz frei. Ich komme hinein in dein Leben und ziehe dich heraus und mache dich frei und stelle dich auf weiten Raum. Jesus, der ist anders als andere, wenn ich ihn mein Leben beherrschen lasse. Ihr kennt diese Geschichte, dass jemand Interesse hat. Diese Geschichte von dem Mann, der in die Grube gefallen ist, in eine Falle hineingetappt. Ein Mann fiel in eine Grube und konnte nicht mehr herauskommen. Da kam ein sensibler Mensch vorbei und sagte, oh, ich habe Mitgefühl für dich da unten. Da kam ein objektiver Mensch vorbei und sagte, es ist logisch, dass jemand in diese Grube fallen musste, war schon immer eine Gefahr. Dann kam ein positiver Mann vorbei und sagte, hey, bekenne doch einfach, dass du nicht mehr in der Grube bist und du wirst herauskommen. Ein Pharisäer kam vorbei und sagte, hey, nur schlechte Menschen fallen in die Grube. Kämpf ein bisschen, arbeite ein bisschen und du wirst schon wieder rauskommen. Da kam Buddha vorbei und sagte, deine Grube ist nur ein Gemütszustand. Ein Hindu kam vorbei und sagte, die Grube stellt sich für deine Läuterung, dass du vollkommener wirst. Konfuzius kam vorbei und sagte, hättest du auf mich gehört, wärst du nicht in die Grube gefallen. Ein Evolutionist kam vorbei und sagte, du bist ein zurückgewiesener Mutant, dem es bestimmt ist, vom evolutionären Zyklus entfernt zu werden. Du wirst in der Grube sterben, damit du keinen minderwertigen Abfall, Genabfall irgendwie produzierst. Eine sich selbst bemitleidende Person kam vorbei und sagte, du hast bislang nichts gesehen, bis du meine Grube gesehen hast. Ein Nachrichtenreporter kam vorbei und sagte, könnte ich ein Exklusivinterview machen über diesen Mann in der Grube? Ein Landesbeamter kam vorbei und fragte, haben Sie Genehmigung für diese Grube? Der Finanzbeamte kam vorbei und sagte, hey, haben Sie die Steuer bezahlt für diese Grube? Der Idealist kam vorbei und sagte, die Welt sollte keine Gruben haben. Ein Optimist kam vorbei und sagte, hey, es könnte noch viel schlimmer sein. Ein Pessimist kam vorbei, hey, es wird noch schlimmer werden. Und dann kam Jesus vorbei, der den Mann sah, sich hinunterbeugte in die Grube und ihn hochzog aus der Grube. Jesus sagt, so bist du mir wert, wenn du in die Falle hineintappst, müde bist von deinen Umständen, von deinem eigenen Leben, dann habe ich Interesse, ich komme in die Mitte hinein deines Problems, Interesse in die Mitte, ich weiche nicht zurück, nein, ich komme mitten hinein, beuge mich runter, lasse mein Leben für dich am Kreuz auf Golgatha, dich zu befreien aus der Macht der Sünde und ich ziehe dich raus aus deiner Grube und stell dich auf weiten Raum. Diesen weiten Raum der neuen Möglichkeiten, dein Leben neu zu lernen, neu anzugehen, auf diesen Raum der Möglichkeiten, gesund und heil zu werden, diesen Raum der Möglichkeiten, der weit ist, zu wachsen in deiner Freiheit. Zu wachsen in deiner Freiheit, in dieser Freiheit, die ich dir geschenkt habe, weiter dran zu bleiben, frei zu sein durch Jesus, der dich rausholt aus der Macht der Sünde und frei zu bleiben in diesem Raum des Lichtes und des Willens Gottes, dass du dich einbindest wie diese Kugel und lernst darin zu funktionieren. Wie funktioniert es, frei zu bleiben, diesen weiten Raum zu nutzen? Ich möchte noch zum Abschluss 4 kleine Sachen sagen, die mir dabei wichtig sind, auch gerade für dich. Wenn du vielleicht angefangen hast, diese Freiheit in Jesus irgendwo zu ertasten, zu erahnen, dabei zu sein und jetzt gerne frei bleiben würdest. Oder wenn du sagst, ich habe schon mal angefangen, mit diesem Jesus zu leben, aber so die letzten Wochen und Monate, da bin ich wieder zurückgefallen in manche Bindungen, in manches alte Verhalten, das ich schon mal irgendwie überwunden habe. Und ich würde gern wieder freier sein, wieder heller leuchten, wieder klarer mit diesem Jesus zu leben. Ich bin so Stück für Stück unbewusst abgekommen von diesem Weg und irgendwie habe ich selber gar nicht bemerkt, aber diese Abende ist mir das wieder klar geworden. Ich will wieder einen Schritt tun und freier sein. Dann hör noch kurz zu. Wie kannst du frei werden? Jesus, der dich aus der Grube holt, dem du dich anvertraust und dann frei bleiben. 4 Dinge. Frei. F-R-E-I. Frei. F, R, E und I. Frei. Erstens, das F. Fülle dein Herz mit Gottes positiven Gedanken. Fülle dein Herz mit Gottes positiven Gedanken. Jesus sagt, die Wahrheit macht uns frei. Bleibe in der Wahrheit. Es ist ganz wichtig für dein Leben, wenn du anfängst, mit Jesus zu leben und er dich frei macht durch das Evangelium, dann bleibe in dieser Wahrheit. Es ist nicht so, dass Jesus dich einmal frei macht und du dann für immer frei bist und alle Probleme weg sind. Nein, es ist ein Wachstum in der Freiheit und deshalb ist es wichtig, in der Wahrheit zu bleiben. Immer wieder die Wahrheit des Willens Gottes, den er für dich hat, der gut ist für dich, gegen die Lügen des Lebens, die im Inneren oder Äußeren auf dich zukommen, dagegen zu stellen. Spare nie an der Wahrheit des Wortes Gottes für dein Leben. Wo du sparst an Gott, da verliert dein Leben an Qualität. Wo du sparst an der Wahrheit Gottes eingebaut in dein Leben, da verliert dein Leben immer an Qualität. Wir Christen, wir lesen nicht die Bibel, um irgendein religiöses Ritual zu erfüllen. Wir Christen, wir versuchen nicht, die Bibel so oft wie möglich zu lesen in der Stille vor Gott, um die Bibel Gott vorzulesen. Und dann irgendwie einen Haken dran zu machen, ah ja, jetzt habe ich Bibel gelesen. Nein, wir Christen, wir lesen die Bibel, weil wir wissen, darin ist die Wahrheit, die uns frei macht. Gott kennt die Bibel schon, dem brauchen wir sie nicht vorlesen. Er hat sie uns gegeben, damit wir sie lesen, dass wir gute Gedanken bekommen von Gott her. Dass wir seine Verheißungen, die Bedingungen, die Warnungen, die Weisheit aus dem Wort Gottes haben und ich mich fülle, mein Herz mit Gottes guten Gedanken, die ich gegen die Lügen des Lebens und meiner Umwelt und meines Herzens stelle. Ich habe ein Gedicht gelesen, das gefällt mir gut. In deinem Herz kommen manchmal Gedanken auf, die sagen dir, ich weiß nicht, ob ich diese Sache zu Ende bringe. Gott sagt dir, ich habe das gute Werk in dir angefangen, ich werde es auch vollenden. Dein Herz sagt dir manchmal, ich kann mir das nicht verzeihen. Und Gott sagt dir, ich vergebe dir. Dein Herz sagt dir manchmal, du bist zu fett, zu schwach und zu unsexy. Gott sagt dir, du bist eine Sehenswürdigkeit, wunderbar gemacht in meinen Augen. Dein Herz sagt dir manchmal, ich bin zu müde und habe keine Lust mehr. Und Gott sagt dir, ich will dich erfrischen. Dein Herz sagt dir manchmal, ich sollte mehr im Mittelpunkt stehen. Und Gott sagt dir, ich finde auch, dass das cool ist, was ich dir gegeben habe, diene damit anderen. Dein Herz sagt dir manchmal, keiner liebt mich, ich bin ein Versager. Und Gott sagt dir, ich liebe dich unendlich. Dein Herz sagt dir manchmal, ich kann das nicht. Und Gott sagt, gemeinsam schaffen wir alles. Dein Herz sagt dir manchmal, das lohnt sich doch alles nicht. Und Gott sagt dir, ich schaffe durch dich etwas für die Ewigkeit. Dein Herz sagt dir manchmal, ich fühle mich allein und niemand sieht mich. Und Gott sagt dir, ich werde dich nie verlassen. Dein Herz sagt dir manchmal, das ist viel zu einfach und darum unmöglich. Und Jesus sagt, du vermagst alles durch den, der dich kräftigt, Jesus Christus. Das ist so ein Beispiel. Deshalb erfüllen wir, fülle dein Herz mit Gottes guten Gedanken. In seinem Wort ist Kraft zum Überwinden der Lüge, die dich gefangen nimmt. F, dann R, reiß dich los von allem Negativen. Reiß dich los von allem Negativen. Der Sünde, die immer wieder reinkommt in deinem Leben. Ein russisches Sprichwort sagt, Stroh schließt keinen Bund mit dem Feuer. Stroh schließt keinen Bund mit dem Feuer. Mein Motto ist, wer mit der Sünde kokettiert, hat bald eine Liebesaffäre mit dem Teufel. Der Einfluss kommt ganz langsam hinein. Der erste Schluck, die Worte, die da sind, und dann wächst es an. Wer mit der Sünde kokettiert, hat bald eine Liebesaffäre mit dem Teufel. Manchmal ist es das Klügste, Dinge radikal aus deinem Leben rauszureißen. Reiß dich los von den negativen Dingen. Manchmal ist es das Klügste, wegzulaufen, wegzuschauen, auszuschalten, rauszutreten, auch wenn andere sagen, du bist feige oder irgendwas anderes. Jesus hat es deutlich gemacht. Er hat gesagt, hey, reiß dir lieber ein Auge aus, bevor du sehend in die Hölle gehst. Weil es dich auf den falschen Kurs bringt, radikale Sachen zu machen, um die Macht der Sünde zu brechen in deinem Leben. Vielleicht brauchst du ein Programm gegen Pornografie in deinem Computer. Vielleicht mal keine Zeit vor dem Fernseher zu verbringen. Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich schon Christ war, wo ich gefangen war vom Fernseher. Ich habe ein Fernsehergeschenk gekriegt, ich habe noch nie vorher einen gehabt, habe ein Fernsehergeschenk gekriegt. Und die Leute, die mir geschenkt hat, dann habe ich ihn in meinem Zimmer aufgestellt und ich war sehr aktiv in der Gemeinde, bin abends nach Hause gekommen, nach dem Jugendkreis und anstatt ins Bett zu gehen, zu schlafen, weil ich am nächsten Tag arbeiten musste, habe ich noch kurz den Fernseher angemacht. Einfach mal, da kam noch das und dann kam noch das und dann kam irgendein Film und dann habe ich immer gedacht, der Film wird irgendwie dann noch besser und dann irgendwann mal bin ich nachts um 2 aufgewacht, der Fernseher noch gelaufen irgendwie und wenig geschlafen. Es hat so 3 Monate gedauert und ich habe gemerkt, ich war müde bei der Arbeit. Ich habe meine Bibel nicht mehr gelesen. Ich war irgendwie krantig, war komisch drauf und ich wusste nicht so genau, woher kommt das. Und dann irgendwann mal ist mir klar geworden, okay, das kommt von meinem Fernseher. Also nicht von meinem Fernseher, sondern von mir. Das Problem war nicht der Fernseher, sondern ich im Umgang mit diesem Fernseher. Und ich habe dann gesagt, okay, jetzt gucke ich nicht mehr so viel. Und habe das dann probiert, das hat 2 Tage geklappt und dann war es wieder beim Alten wie vorher. Und dann habe ich gewusst, irgendwo habe ich das gehört oder hat mir jemand gesagt oder habe ich es innerlich gemerkt. Ich habe gesagt, hey, dass Gott zu mir sagt, hey Ede, gib doch diesen Fernseher in meine Hände. Dann habe ich gesagt, alles gut, das mache ich auf jeden Fall, ich übergebe alles Gott. Dann hat er mir gesagt, okay Ede, jetzt gehst du hoch in den 2. Stock von deinem Haus, nimmst den Fernseher mit, machst das Fenster auf, hältst den Fernseher raus und übergibst ihn in meine Hände. Wenn ich ihn dir zurückgebe, kannst du so viel Fernseher gucken, wie du willst. Das habe ich dann gemacht, ich habe den Fernseher genommen, bin in den 2. Stock hoch, habe das Fenster aufgemacht, habe ihn rausgehalten, habe gesagt, ich übergebe ihn in deine Hände, habe ihn losgelassen. Habe dann 1 Stunde gebraucht, um es zusammenzukratzen, weil da noch so eine alte Röhre drin war, die explodiert ist. Aber der Fernseher war weg und ich war frei. Und manchmal braucht es das in unserem Leben, dass wir uns frei machen. Dass wir nicht die Zeit vertrödeln, kaputt machen. Vielleicht muss der Alkohol weg aus meinem Haus. Vielleicht muss ich für manche Freundschaften sagen, okay, ich treffe mich diesen Leuten mal nicht mehr für eine Zeit lang, weil sie eigentlich nur Schaden meinem Leben schaden. Vielleicht brauche ich einen Dauerauftrag fürs Geben und fürs Spenden, weil ich sonst am Ende des Monats nichts mehr habe. Vielleicht muss ich eine Kreditkarte zerschneiden, eine Bankkarte zerschneiden, weil ich sonst zu viel ausgebe. Radikal, reiß dich los von dem Negativ. F, fülle dein Leben mit Gottes Gedanken, er reißt dich los von dem negativen E, erstelle dir ein vertrauensvolles Team. Erstelle dir ein vertrauensvolles Team. Hab Leute um dich herum, die dir helfen in deinem Leben. Die dir helfen, wo du ehrlich sein kannst, über deine Probleme, deine Unfreiheiten auch zu reden, dass du frei bleiben kannst. Selbst Jesus, als er hier auf dieser Welt war, hat seine Jünger gebeten, für ihn zu beten. Er hat zugegeben, Freunde, ich habe richtig Angst, diesen letzten Schritt zu gehen. Ihr kennt diese Geschichte, Garten Gethsemane, und Jesus hat Angst. Und er sagt seinen Jüngern, hey, ich habe Angst, diesen Schritt im Willen Gottes zu gehen. Und er hat gebeten, hey, betet hier für mich. Wenn Jesus das gebraucht hat, dann brauchen wir es auch. Dass wir einander vielleicht manche Dinge sagen können, ehrlich voreinander sagen, wo wir kämpfen in unserer Ehe, in unserem Arbeitsplatz, mit unseren Gefühlen, vielleicht mit manchen dunklen Dingen auch in unserem Herzen, unserem Leben, dass wir jemanden haben, den wir sagen können. Viele Versuchungen verlieren ihre Kraft, wenn sie ans Licht kommen. Wenn wir das bekennen vor einem guten Freund, vor einem Seelsorger, deshalb sage ich immer, Versuchungen sind wie Vampire. Wenn sie ans Licht kommen, verlieren sie ihre Kraft. Wenn sie im Dunkeln bleiben, dann steigern sie ihre Kraft und werden mehr in meinem Leben. Wer mit dem Bösen allein bleibt, der bleibt ganz allein, hat Bonhoeffer gesagt. Also wenn wir aber einander helfen, miteinander unterwegs sind, dass die Dinge aussprechen, füreinander beten, miteinander, dann werden die Dinge einfacher, wir können es miteinander tragen. Deshalb sind regelmäßige Gebete auch mit anderen Gebetspartnern, mir ein Team zu erstellen, das mir hilft, wichtig. Die mich dann auch mal wieder fragen, hey, wie geht's dir denn mit deinem Sohnemann? Wie geht's dir mit deiner Tochter? Wie geht's dir mit deiner Frau? Wie geht's dir bei der Arbeit? Wie geht's dir mit dem Computerspiel? Wie geht's dir mit diesen Dingen? Frei zu bleiben, immer mehr frei zu werden. Also erstelle dir ein vertrauensvolles Team. Und das Letzte, initiiere deine vertrauensvolle Hingabe immer wieder neu. Initiiere deine vertrauensvolle Hingabe immer wieder neu. Fang immer wieder neu an. Manchmal ist es so, dass man die bösen Dinge überwindet im Leben, die Versuchungen, die Sünden überwindet und man denkt manchmal, man hat die einmal überwunden, dann sind sie weg. Aber selbst bei Jesus heißt es, als er gewonnen hat über die Versuchungen des Teufels, dass der Teufel für eine Zeit lang von ihm Abstand nahm und dann kam er wieder. Und wieder und hat ihn versucht zu stürzen und in Unfreiheit hineinzuführen. Das ist wichtig. Das wird auch in deinem Leben, das passiert auch in meinem Leben. Und um frei zu bleiben, musst du diese Hingabe, die vertrauensvolle Hingabe an Jesus als Herrn immer wieder neu initiieren, um frei zu bleiben. Der Teufel hat eine schöne Taktik. Bevor du eine Sünde tust, da sagt er dir, hey, das ist kein Problem, da passiert gar nichts, das ist nicht so schlimm. Wenn du dann diese Sünde getan hast, dann sagt er dir, hey, das war ja so brutal schlimm, wenn du so weitermachst, kann Gott nichts mehr mit dir anfangen, da gibt es keine Vergebung mehr und keine Gnade mehr. Der lügt dich an nach Strich und Faden, vorher und nachher auch. Aber bei Gott ist es nicht so. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Du kannst jeden Morgen neu anfangen, neu starten, im Freibleiben bei dem, was Gott für dich hat. Wenn du wieder gefallen bist, dann lass dir nicht einreden, dass es nicht mehr geht, dass du aufstehen kannst. Die Bibel sagt, dass ein Gerechter 6-mal fällt und das 7. Mal wieder aufsteht. Immer wieder neu diese Hingabe an Gott anzufangen. Man muss regelmäßig seine Hingabe an Gott erneuern. Hat jemand geschrieben, ein Soldat, der nicht voll entschlossen ist zu kämpfen, kann leicht besiegt werden. Die Schwäche unseres guten Willens, die Macht unserer Versuchungen und die Heimtücke unserer geistlichen Gegner fordern von uns eine klare und konstante Hingabe. Immer wieder neu. Das Ziel ist es, immer weniger dieser Macht des Bösen zu folgen und immer mehr und diese schwerwiegenderen Sünden zu vermeiden. Dass ich immer mehr frei werde, um das zu leben, was Gott für mein Leben hat. Denn dafür bin ich bestimmt worden, in Freiheit zu leben. Gott hat für mich etwas anderes geschaffen, als unter der Macht des Bösen zugrunde zu gehen. Er hat mich geschaffen, frei zu sein. Dich und mich dafür geschaffen, in der Freiheit unseres Lebens mit Gott zu leben. Und dazu lädt Gott dich ein, dass du frei bist. Und wenn du noch in der Grube sitzt, in so einer Falle und müde bist, dann lass dich von Gott herausziehen in Jesus Christus, der dich frei machen will von dieser Macht der Sünde. Und wenn du schon draußen bist, dann nimm diese 4 Punkte mit. Füll dein Herz mit Gottes guten Gedanken. Reiß dich los von allem Negativen. Erstell dir ein vertrauensvolles Team und initiiere diese Hingabe immer wieder neu. Und wachse in der Freiheit hin zum Leben, das du dir erträumst. Ich würde gerne noch beten. Vater im Himmel, und dafür danken wir dir. Wir danken dir, dass du ein guter Herr bist, der es gut meint mit unserem Leben. Du siehst, wie oft wir dir misstrauen, wie oft wir gerne ganze Freiheit hätten, das zu tun und zu lassen, was wir selber wollen. Und du siehst, wie oft wir schon irgendwie im Dreck gelandet sind, in der Sackgasse gelandet sind, in der Falle gelandet sind. Danke, dass du uns dort nicht lassen möchtest. Du siehst, wie der ein oder andere vielleicht müde ist von seinen Umständen, von seinem eigenen Verhalten und den Konsequenzen darin. Ich bitte dich darum, dass er deine Einladung heute Abend annimmt, zu dir kommt, sich herausziehen lässt und sich auf weiten Raum der neuen Möglichkeiten stellt. Möglichkeit, frei zu sein und frei zu bleiben, dass er dich sucht und in der Abhängigkeit von dir und mit dir wahre Freiheit erlebt. Ich danke dir, dass du das auch heute Abend tun willst, zu deiner Ehre und zu unserer Freude. Amen. Vielen Dank. Wir singen das Lied.